und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Die heutige Folge ist eine Premiere und wirklich ein inneres Volksfest für mich. Wir haben nämlich tatsächlich zum ersten Mal den gleichen Gast zum zweiten Mal hier bei uns. Großartig. Und noch dazu ein Psychologenbruder. Wer kennt ihn nicht? Ramin, herzlich willkommen zurück hier in den heiligen Studiohallen.
Dankeschön. Ja, mich freut es natürlich auch. Herzlich willkommen Philipp, herzlich willkommen Ramin. Während der ersten Folge habe ich irgendwie schon gemerkt, da sind wahnsinnig viele Themen, die wir nochmal Angriff nehmen müssen. Mir war klar, dass wir noch eine zweite Folge machen. Da waren so viele Themen auf dem Tisch, die wir irgendwie nochmal angehen sollen. Die ganze Thematik künstliche Intelligenz, der Umgang damit, das schwebt über uns, das liegt auf allen privaten Haushalten, im beruflichen Kontext. Und deswegen freue ich mich riesig auf die Folge. Bin total dankbar, dass du wieder da bist heute, Ramin. Mhm. Du dich auch, Philipp.
Ja, danke.
Schön, dass du heute auch Zeit hattest.
Ja, ja, du, und ich bin absolut bei dir. Also das Ganze schwebt ja nicht nur, das fällt uns ab und zu auch auf den Kopf, in unser Gesicht. Also super omnipräsent. Und also mit wem könnte man da jetzt nochmal eine zweite Folge machen als mit unserem Ramin? Wir haben uns das Thema nochmal vor die Brust genommen und gesagt, gut, wir wollen über KI lernen, um besser zu leben und besser zu arbeiten sprechen. Also sowohl das Berufliche, aber auch gern so ein bisschen in das Private dann auch reinzukommen, weil tatsächlich auch bei mir einige Themen hallen da echt nach. Gerade so deine Prognosen, was das denn bedeuten wird, wenn ja alleine so wir alle 20 Jahre älter werden, das hallt krass nach. Und ich freue mich jetzt schon echt total, was da alles kommen wird. Es gibt vielleicht ein oder zwei Menschen da draußen, die erste Folge nicht gehört haben. Erstmal böse, es ist nicht zu spät, es ist immer noch in der Bibliothek. Ramin, jetzt trotzdem ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her, wo kommt das Interesse her zu KI, und du hast jetzt nicht nur ein Interesse, das habe ich auch, sondern Fachwissen, und zwar ein fundiertes Fachwissen. Schieß doch mal los.
Okay, Ramin Asadollahi, mit 12 meinen ersten Chatbot geschrieben, habe 1993 Computerlinguistik studiert als einer der ersten 20 Leute in Stuttgart und bin dann aber in die Hirnforschung gewechselt für die Promotion, weil ich gemerkt habe, der Computer kann Sprache noch nicht so gut verarbeiten, wie wir es gerne hätten. Habe da versucht, das Hirn zu reverse-engineeren mit mäßigem Erfolg, weil das doch relativ kompliziert ist, das Gehirn. Habe aber währenddessen meine Firma gegründet und dort eine Technologie entwickelt, die jetzt in allen möglichen Telefonen ist, nämlich die sagt das nächste Wort vorher, wenn ich ein paar Wörter tippe, also so ähnlich wie ChatGPT, haben wir aber vor 8 Jahren oder sowas oder 10 an Nokia verkauft, war in allen Nokia-Telefonen drin. Und seitdem machen wir Dokumentenverarbeitung. Das heißt, wir machen mit derselben Firma eine andere Disziplin der Computerlinguistik. Nämlich, wir machen eigentlich Sachbearbeiter schneller.
Mhm. Cooler Pitch, oder?
Ja. Gut.
Ja. Wow. Ja, und ich glaube, wir sind uns alle einig, KI ist gekommen, um zu bleiben. Und jetzt nicht auch erst gestern, sondern schon deutlich länger, als es, glaube ich, auch die meisten bewusst ist. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen heute über ja wieder eigene Themen sprechen. René, wir müssen uns zusammenreißen, dass wir nicht zu viele Themen streifen. Aber wir wollen drüber sprechen. Wie gehen Unternehmen heute mit KI um und wie sollten sie eigentlich morgen damit umgehen? Was hat das ganze Thema mit lernenden Organisationen und auch lernenden Menschen zu tun? Das Thema Verantwortung von Unternehmen, sowohl gegenüber den Mitarbeitenden, aber auch der Gesellschaft. Sinn, die Sinnhaftigkeit von Arbeit und was KI da machen kann. Und wie Mitarbeitende, aber auch Shareholder und Shareholderinnen den Einfluss von Unternehmen auf die Gesellschaft positiv mitbestimmen können. Puh, ja, also schon auch ein bisschen was hier mitgenommen. Deswegen starten wir doch direkt rein. René, magst du?
Unbedingt, und ich glaube, das ist heute an der Zeit, dass der Ramin uns auch die Praxis zeigt und ja, die Praxis der Zukunft irgendwie auch uns voraussieht. Sagt man das?
Jetzt schon.
Ja. Wir wollen mal anfangen mit Umgang von Unternehmen mit KI. Mhm. Kannst du uns anhand eines konkreten Beispiels beschreiben, wie so eine erfolgreiche Adaption auf Unternehmensseite aussehen kann? Mhm. Wie kommt KI gut in Unternehmen?
gibt natürlich verschiedene Stufen sozusagen, wie eine Firma zu KI kommt. Grundsätzlich musst du halt zwei Sachen aufeinander schießen. Das eine ist das Problembewusstsein in der Firma. Also welche Probleme haben wir, die mit Technologie lösbar sind? Und das zweite ist, du musst wissen, was die Technologie selber denn kann. Also wir erleben ganz viel, dass KI entweder überschätzt wird oder unterschätzt wird. Und das heißt sozusagen wirklich die Erfahrung zu sammeln, was geht da konkret, das finde ich gar nicht so einfach. Und das zweite ist eben genau das Thema Kultur. Also wie kommen wir zu dem Punkt, wo aus der Organisation lösbare Probleme quasi auch hochgeschwemmt werden? Das ist so die erste Stufe sozusagen, ne? Und dann kannst du dich fragen, okay, wie gehe ich wirklich in die Realisation? Das heißt, habe ich die Daten, die ich nutzen kann, um einen Workflow zu verbessern? Habe ich die richtigen Leute, die das Problem auch so formulieren, dass wir es technisch auch lösen können? Haben wir dann die Technologie, also sind wir in der Cloud, haben wir Rechnerinfrastrukturen? Wie ist die Software, wo, sagen wir mal, die KI dazwischen geschaltet wird? Ist die so beschaffen, dass die was rauslesen kann und woanders was reinschreiben kann? Das heißt, ich muss wirklich auch das so integrieren, dass irgendwas im Unternehmen besser wird, statt zu sagen, es ist ein Innovationsprojekt, das kann ich meinem Chef zeigen oder der Presse, aber eigentlich wirkt es nicht. Und nachher ist es tatsächlich auch so, ganz oft muss die KI auch lernen. Das heißt, die wird, während sie benutzt wird, besser. Und das musst du auch begleiten. Also Machine Learning Operations, ML Ops ist durchaus ein Thema. Und das heißt, es gibt nach meinem Empfinden relativ viel, was man an Skills sozusagen aufbauen kann. Und wenn du die aber aufgebaut hast, kannst du natürlich ganz viele Use Cases innerhalb der Firma auch umsetzen. Also wir haben jetzt gerade wirklich diese Woche einen Logistikkunden gehabt. Da ist es einfach so, also ihr wolltet ja ein konkretes Beispiel. Mhm. Die haben 120 Fahrer und die Fahrer haben quasi Papiere, mit denen sie bestätigen, wo sie Sachen hingefahren haben. Und auf jeder Fahrt nehmen sie welche mit, tun die in eine Klarsichthülle und haben dann irgendwie nach 20 Fahrten 20 solche Stapel. Ja. Und dann kommen die nach Hause und bisher hat jemand die aus den Dingern rausgenommen, auf den Scanner gelegt und dann hat man bestimmte Sachen abgetippt und musste dann Aufgaben für die Verwaltung sozusagen auch ableiten. Und dann sind wir wirklich zu dem Kunden hingefahren und haben mit denen konkret besprochen, was ist jetzt genau dein Problem? Also musst du das Stapelpapier anders sortieren? Welche Daten musst du extrahieren? Was macht ihr denn mit den Daten? Was macht der, der dann Aufgaben daraus ableitet? Habt ihr verschiedene Aufgaben, die dann damit gemacht werden müssen und so weiter? Das heißt, dem Kunden wirklich konkret in seinem Workflow, den er als problematisch oder zu langsam oder fehlerbehaftet betrachtet, wirklich zu helfen, darüber nachzudenken, was sie konkret in einzelnen Schritten machen, sodass du dann sagen kannst, ja, hier können wir Technik einsetzen, aber da, wenn wir die da einsetzen, ist es schneller zu machen, macht weniger Fehler, ist benutzbarer. Und wir haben denen zum Beispiel empfohlen, einfach diese Klarsichtfolien zu behalten, weil die Leute sortieren das Zeug sowieso. Das muss ich nicht einen Computer machen lassen, der dann vielleicht Fehler macht. Das heißt, wir haben an einer anderen Stelle quasi dem Kunden geholfen, wirklich die Daten zu extrahieren. Und so konnten die quasi einen Vorgang, der 4 Stunden gedauert hat, für eine Person auf 10 Minuten reduzieren.
Okay. Also praktisch nochmal zu sagen, kein Gießkannenprinzip, nicht einfach alles KI in so eine Firma rein, sondern wirklich zu gucken, was sind die aktuellen Needs, wo ist das aktuelle Thema. Und dann lernt die Organisation auch mit so ersten Projekten, was dann verbessert werden kann. Aber nicht sagen, jetzt kommt KI, alles mal rein, mal gucken, was übrig bleibt, sondern wirklich so den Hauptneed erstmal zu bearbeiten.
Ich glaube, es ist halt schwierig mit KI alles mal rein, weil was ist denn schon alles? Also sind das alle Daten, alle Dokumente, die ich habe? Darf ich das überhaupt? Komme ich an die Dokumente dran und so weiter? Das finde ich schwierig. Das Zweite ist, natürlich kann jeder mit ChatGPT mal irgendwie rumspielen, ja? Aber empfehle ich auch, habe ich nichts dagegen, ja? Auch mit den ganzen Microsoft-Dingern. Aber das Thema ist, zum einen musst du lernen, was dann die Maschine versteht. Haben wir ja letztes Mal auch diskutiert. Also kriege ich ein Gefühl dafür, was ChatGPT kann. Aber das Zweite ist, das ist ja nur eine bestimmte Klasse, nämlich ein System, das sich mit dir unterhält oder beim Slack irgendwie zuhört und so weiter. Ist ja ganz nett, aber das ist nur eine bestimmte Klasse an Problemen. Die Klasse an Problemen, die ein Sachbearbeiter hat, ist ja mit einem Chat normalerweise nicht zu lösen. Was machst du in einem Chat in einem Unternehmen? Du fragst einen Kollegen, der irgendwas weiß, was du gerade nicht weißt. Mhm. Das ist eine Klasse an Problemen, die wir lösen. Damit machst du aber den Sachbearbeiter in seinem Daily Business machst du nicht schneller. Mhm. Das heißt, du musst wirklich leider oder eben auch nicht leider wirklich in die Unternehmensprozesse reingehen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil wenn man es gescheit macht, dann nimmst du ja auch genau die Leute mit, die eben die Probleme haben.
Philipp, jetzt kommen wir ja zu dem Thema, ne? Die Leute mitnehmen, die Haltung entwickeln.
Richtig, ja, genau. Und du hast ja fast schon den Lösungsansatz mit reingenommen, zu sagen, die werden mitgenommen. Jetzt haben wir auch dieses Schlagwort, ja, Macht und Ohnmacht. Jetzt da ganz konkret, wenn ich dich da mal so ehrlich fragen darf, haben Menschen, die ihr da begleitet, Angst, wenn ihr da reinkommt, zu sagen, hey, die werden da jetzt ein Tool einführen, was mir die Arbeit wegnimmt?
Also wir haben festgestellt, bei den meisten Leuten ist entweder die Arbeit unangenehm, also im Sinne von nervig oder zu viel. Und es geht nicht so sehr darum, die Leute zu ersetzen. Also entweder tun die dann was Intelligenteres oder in dem Fall zum Beispiel, wenn du wirklich Papier aus den Hüllen rausnimmst, das machst halt jetzt noch nicht mit einem Computer oder es wäre ziemlich teuer. Ne? Und das heißt, ganz oft ist es so, dass die Leute, die unterstützt werden von Technologie, eher komplexe Sachen machen. Okay, da musst du Lust drauf haben, dass es mehr challenging ist, dein Job. Ja? Ist auch nicht immer der Fall, das ist ja klar. Und das Zweite ist, wenn sozusagen mehr Arbeit vom Computer übernommen wird, dann haben es Kunden auch so gemacht, dass sie sozusagen den natürlichen Verlust von Leuten quasi nutzen, um die Technologie nachzuziehen. Das heißt, Leute gehen aus Altersgründen von der Firma weg und dann besetzt du die quasi nicht nach. Ja. Das heißt, du schmeißt keine Leute raus, sondern immer dann, wenn deine menschliche Arbeitskapazität reduziert wird, kompensiert das die Technologie. Mhm. Das heißt, du verschiebst sozusagen die Arbeitskraft, die frei wird, eigentlich in das Problem der Gesellschaft, statt dass du selber Leute rausschmeißt.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine Milchmädchenrechnung irgendwo ein Stück weit, weil du besetzt ja nicht nach. Und wenn du das durchziehst, gerade bei dem relativ alten Mitarbeitenden jetzt in Deutschland, dann würdest du ja faktisch am Ende schrumpfen als Unternehmen, wenn du die Leute nicht nachbesetzt und Software nutzt, oder?
Das ist schon richtig, ja. Mhm. Genau.
Und es ist eine naive Frage wahrscheinlich, aber ich habe die vor kurzem gestellt bekommen und ich hatte keine gute Antwort. Und wenn ich jetzt den Guru da habe, frage ich ihn direkt, was ist denn der Unterschied zwischen KI und Automatisierung?
Du kannst ganz viele Sachen automatisieren, ohne dass du Intelligenz brauchst. Ganz einfach. Also das ist ja eigentlich der Job von einem Unternehmensberater. Was macht denn der? Der guckt sich auch Prozesse an und vereinfacht die, weil er eben Schleifen rausnimmt oder an bestimmten Stellen Leute wegnimmt und an anderen Stellen dazu nimmt oder Ähnliches. Das heißt, Automatisierung per se sehe ich nicht zwingend verbunden mit KI, sondern KI ist eins der Tools, mit denen du automatisieren kannst. Am Ende hat es immer was mit Prozessanalyse zu tun. Das ist eine notwendige Voraussetzung für Automatisierung, glaube ich.
Und jetzt noch eine Folgefrage bei diesem ganz konkreten Beispiel. Und ich finde es so wunderbar, dass wir jetzt mal ein konkretes Beispiel haben. Wo würdest du jetzt da sagen, wo kommt da die künstliche Intelligenz mit rein? Ganz konkret in diesem Prozess, weil ich glaube, also ich kann mir das gerade wunderbar vorstellen, mit diesen Klarsicht-Folien oder wie auch immer man die nennt.
Also auf den Papieren stand eben drin, ob es bestimmte Probleme gab. Also manche Dokumente müssen archiviert werden von Rechts wegen, andere nicht. Das können wir erkennen, weil wir bestimmte Kundenstämme zum Beispiel kennen aus einer Datenbank, wo das einfach Voraussetzung ist. Ja. So, das heißt, sowas können wir automatisch klassifizieren. Das Zweite ist, es geht darum, wie viele Paletten wurden geliefert und welche wurden nicht geliefert. Das steht auf dem Lieferschein drauf. Das kann ich quasi rausziehen und direkt in eine Datenbank geben. Ich kann Gefahren gut erkennen, zum Beispiel, dass bestimmte Sachen gefährlich transportiert wurden und so weiter. Das heißt, da geht es wirklich darum, den Inhalt des Dokumentes zu verstehen. Und dieses Dokument ist ein Teil von einem Prozess und den Prozess willst du eigentlich modellieren. Du willst nicht einfach nur sagen, was weiß ich, das ist eine Rechnung und das ist ein Anschreiben, ist eine Classification oder das ist ein Dokument, das in die Abteilung X gehen muss, jenes Dokument muss in die Abteilung Y, das ist Routing, sondern es geht wirklich darum, es gibt einen Prozess in der Firma, der werthaltig ist, weil die Firma diesen Prozess ausführt für Kunden. Und diesen Prozess, den musst du so weit verstehen, wie er eben in dem Papier oder in den Köpfen oder in Datenbanken hinterlegt ist. Das heißt, wir verknüpfen schon das Wissen zum Beispiel über Empfänger und Sender oder welches Auto wurde gefahren, ist das Auto länger gestanden, bei welchem Kunden ist es gestanden und so weiter. Das heißt, man kann schon das Wissen, das aus mehreren Quellen entsteht, auch verknüpfen.
Wow. Also jetzt nicht nur wenn, dann, sondern wirklich auch Verknüpfungen inhaltlicher Natur.
Musst du machen. Also ein Dokument ist eben eine große Anzahl. Also wir haben Tierkrankenversicherer, da ziehen wir aus einer einfachen Katzenbehandlungsrechnung, ziehen wir über 40 verschiedene Informationen raus. Und die hängen ja zusammen, weil ein Arzt hat an einer Stelle mit einem Tier, das eine Krankheitsgeschichte hat, irgendwas gemacht und dieses und jenes wird bezahlt. Das heißt, du musst diese 40 Sachen im Kontext verstehen.
Mhm. Wahnsinn, okay.
Jetzt kommt ihr rein in die Firma und dann setzt man das um. Jetzt braucht ihr ja am Ende des Tages, braucht es ja dann in dem Unternehmen immer jemand, der das dann weiter treibt, ja, also der sich damit beschäftigt und der das auch lernen will, dann mit KI umzugehen. Was siehst du für Vorteile für Unternehmen, jetzt, wenn du das jetzt nochmal mit diesem Logistiker vielleicht siehst, die sich dem Ganzen gerade auch stellen, in die neue digitale Welt auch zu kommen? Was sind die Vorteile auf Sicht von so einem Unternehmen, dass sich, sagen wir mal, auch immer wieder lernend für die KI begeistert?
Zum einen, du änderst ja die Kultur. Mhm. Das heißt, du gehst in eine Selbstbeobachtung. Wir werden ja nachher noch über lernende Organisationen sprechen. Mhm. Immer wenn ich mich beobachten kann, idealerweise mit einer Datenbank, weil ich Sachen messe, statt zu schwätze mit den Leuten, ja, dann kann ich eben auch historische Daten generieren. Das heißt, wenn ich einen Prozess digitalisiere, dann sprechen wir eigentlich immer von primärer Prozess, sekundärer Prozess und Analytics. Und wenn ich also jetzt zum Beispiel bei der Logistik ist der primäre Prozess, Waren werden von physischen Orten von A nach B gebracht. Ja. Der sekundäre Prozess ist, ich habe halt das ganze Papierzeugs, da kommt ein Auftrag rein, ich muss verstehen, wo ich hinfahren muss, Scheduling, bla bla bla. Ja. Dieser sekundäre Prozess ist ja per se nicht werthaltig für den Kunden oder den Betreibenden. Deswegen willst du seine Kosten reduzieren, die Fehler reduzieren und so weiter. Da helfen wir. Und dann ist aber der nächste Schritt, wenn ich das schon mache und ich mache es nicht mit einem Menschen, der eben eine Zahl generiert und der andere Mensch nebendran konsumiert sie und dann gehen sie beide nach Hause und haben die Zahlen wieder vergessen, sondern ich kann diesen automatisierten Prozess auch in eine Datenbank geben. Das heißt, ich kann plötzlich Analytics fahren. Das heißt, du hast nicht nur diesen sekundären Prozess besser gemacht, sondern du hast dafür gesorgt, dass du dich selber strukturell beobachten kannst. Du hast also die Foundation dafür gelegt, dass du überhaupt dein Unternehmen beobachten und damit auch besser machen kannst. Mhm. Und das ist ein großer Schritt und den macht man normalerweise mit etwa 3 Parteien, je nachdem, also wie groß die Firma ist. Du hast Betriebsorganisation, die dafür zuständig ist, Sachen zu verbessern oder zu beobachten und so weiter. Du hast die IT oder CDO oder je nachdem, wie groß das Ding ist. Und du hast die Fachbereiche, nämlich die, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht oder hier ist Painpoint oder ich kenne mich mit dem Prozess aus. Wenn du die 3 zusammenbringst, dann kannst du eigentlich sehr viele Probleme lösen.
Okay. Und das ist dann schon für dich eine lernende Organisation oder gehört dazu mehr?
Naja, du musst natürlich schon, also Daten sammeln ist notwendig und Grundvoraussetzung. Mhm. Manchmal fallen die auch einfach so ab. Also wenn du GPS-Tracker hast oder sowas, okay. Aber das zweite ist, du musst natürlich schon Leute abstellen, die sich dann die Daten anschauen. Mhm. Also Data Analytics oder Business Intelligence oder was auch immer. Das heißt, du musst schon die Lust haben, drauf zu gucken, wie performen wir denn gerade. Ja, also wir machen das gerade in unserem eigenen Unternehmen. Da stellen wir quasi einen digitalen Zwilling unseres eigenen Unternehmens auf und mappen sozusagen die Customer Journey durch unsere ganzen Stationen. Und dann kann ich eben sagen, muss ich mehr in die Website investieren? Muss ich das Produkt anders machen? Ist der Sales-Prozess optimal? Mhm. Das heißt, du musst natürlich die Daten, die du generierst, erstens ein Gefühl dafür generieren, was muss ich wissen oder sammeln? Gibt es eine Lücke irgendwo? Mhm. Und das zweite ist, kann ich jetzt die Daten auch in Kontext bringen und dann eine Story erzählen? Das ist ja eigentlich, was ein Data Scientist macht. Das ist ja kein Mathematiker, sondern es ist ein Geschichtenerzähler, der sich sozusagen von Daten inspirieren lässt. Ja.
Geil, geile Erklärung. Okay, und dann sind wir lernend als Organisation?
Sind wir, also Lernen ohne Umsetzen nützt ja nichts. Das heißt, du brauchst Empowerment von Leuten, die sagen, oh, das ist ja interessant, hier sollten wir mal was machen. Und die Umsetzung nach meinem Empfinden hat den zweiten Aspekt. Ich muss sozusagen, also so wollen es die meisten, ich muss ein ROI berechnen. Das heißt, ich habe, wenn die Daten mir 10 Sachen erzählen, was ich besser machen kann, muss ich ja irgendwie priorisieren, wo ich rein investiere. Also was ist der größte Pain oder wo machen wir am meisten Fehler oder was auch immer. Und dann sollte ich idealerweise sozusagen auch die Kosten dagegen halten. Also was kostet mich zum Beispiel, bei dem Logistiker war das ganz interessant, wenn die einen Fehler machen, dann gibt es eine gewisse Versicherung oder ein vertragliches Thema mit ihrem Kunden, dass wenn sie dieses Dokument verschlampen, zahlen sie pauschal 600 Euro. Mhm. So, das heißt, ich kann den Fehler quantifizieren, ja, monetär. Mhm. Und wenn ich die Fehler reduziere, weiß ich auch, wie viel Geld ich spare. Das ist natürlich super. Und das willst du eigentlich, dass du für alle Maßnahmen, die dir einfallen, im Prinzip auch berechnen kannst, was spart es mir, ja, sodass du ranken kannst, wie du investierst.
Wird halt nicht so leicht sein, wahrscheinlich in allen Fällen. Ja. Aber jetzt genau dieses ROI, also das Return on Investment für die, ja, die vielleicht die Formulierung draußen nicht kennen. Also praktisch, was bekommst du raus aus einem, ja, aus einem Investment im weitesten Sinne oder aus einer Veränderung?
Genau. Mhm. Ja. Aber Thema Investment und Thema, ich gebe euch mal so ein nach Doppelpass eine schöne Steilvorlage für euch zwei. Wir haben ja immer schon mit Lernen, lebenslanges Lernen, Philipp, auch Ramin, das sind ja auch so Themen, die euch beschäftigen. Ich würde nochmal so ein bisschen reingehen, die Mitarbeitenden, die abgeholt werden müssen irgendwie in diesem ganzen KI-Thema. Wir hatten, Philipp, du kannst dich erinnern, in unserer Folge Future Skills auch die Frage, wer ist verantwortlich für die Weiterentwicklung von Mitarbeitenden? Ist es der Mitarbeiter selber? Ist es das Unternehmen? Ist es der Staat? Ist es die Politik? Wir hatten, glaube ich, so damals in der Eigenverantwortung gesprochen. Ramin vielleicht und Philipp, die Frage, wie motiviert man so einen Mitarbeitenden im Unternehmen, sich immer wieder weiterzuentwickeln, auch Richtung KI, Richtung lebenslanges Lernen, wenn der vielleicht das gar nicht so sieht, weil er sagt, boah, ja, ich bin jetzt irgendwie hier und mal schauen, was in 2-3 Jahren ist. Wie siehst du das? Wie bekommt man so einen Mitarbeitenden auch ins nächste Level, wenn es das nächste Level ist?
Ich weiß nicht, ob man alle so weit kriegt. Es gibt schon Leute auch, die einfach zufrieden sind mit dem, wie es ist. Und Veränderung heißt ja Investment und das ist Energie. Und ich muss irgendwie mich selber verändern und morgen mache ich was anderes als heute. Das kann eine Einstellungspolicy sein. Also HR stellt Menschen ein, die lernwillig sind. Mhm. Ja. Damit hast du aber natürlich nicht das Thema gelöst, dass die Leute, die in deinem Unternehmen sind, vielleicht auch lernen müssten. Das Zweite ist, glaube ich, ist es blöd zu sagen, die Politik muss das machen. Ich glaube, es ist überstrapaziert heute, aber ein Kulturthema. Das heißt, es muss top-down auch gefördert werden. Aber ich glaube, auch der direkte Vorgesetzte kann dir helfen, darüber nachzudenken, wie du artikulierst, was dich unzufrieden macht. Darum geht's doch. Mhm. Also wir wollen ja eigentlich alle zufrieden arbeiten. Wenn ich zufrieden bin, bin ich produktiv. Mhm. Es sei denn, ich werde falsch eingesetzt. Aber dann bin ich ja auch nicht zufrieden. So. Wenn ich aber zufrieden bin und richtig eingesetzt bin, dann geht's ja eigentlich nur noch darum, Stolpersteine rauszunehmen. Das heißt, ich muss eigentlich sinnvoll in einen Dialog treten, wo ich aus dem Mitarbeiter rauskitzeln kann, wie ich sein Leben verbessern kann, sozusagen. Und ich glaube schon, dass man das lernen kann. Absolut.
Okay. Und jetzt aus der Lerntheorie wäre es dann auch so relativ schnell so Quick Wins im weitesten Sinne auch zu produzieren, zu sagen, man hat relativ schnell positive Lernerfahrungen mit einem angepassten Verhalten, mit einem neuen Instrument. Und ja, am Ende geht es ja wirklich auch ein Stück weit, das heißt ein Stück weit, im Kern, wie du ja auch richtig sagst, geht es um Zufriedenheit. Und ist da ein Match zwischen der Person und der Position und der Tätigkeit? Und wenn nicht, muss man dann irgendwas verändern, entweder an der Person oder halt an der Position und an dieser Zuordnung.
Ja, aber ich denke auch, dass man sich Erfolgserlebnisse sammeln muss. Ne?
Ja, genau.
Wenn man was Neues macht, muss man immer so kleine Erfolgserlebnisse sammeln, wo man sagt, oh, das hat mir irgendwas, hat mir was erleichtert, hat mir mehr Spaß gemacht, hat mir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht gezogen. Und da kommen wir ja so ein bisschen so. Was sollten Mitarbeiter aktuell so für KI-Tools, heißt das so, was sollten die so aktuell können, um so einfach mal leicht und smooth in diese Welt reinzukommen, wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst und sagst, boah, damit müsst ihr euch schon mal beschäftigen? Willst du das sagen?
Ja, haben wir ja letztes Mal auch
ja,
schon
ich weiß
ein bisschen
schon.
Gehabt. Ich würde vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, nämlich mit dem Quick-Win-Thema. Mhm. Also ich glaube, Quick-Win ist gar nicht mal notwendig, weil der Quick-Win ist ja ein Low-Hanging-Fruit, wenn wir jetzt mal schön in den denglischen Quatsch bleiben.
Ja.
Und das
möchte ich mir meine Eltern kurz entschuldigen, dass wir wieder im Englischen abgedriftet sind. Ich werde es versuchen, dann wieder zu übersetzen.
Ja, genau. Und ich bin gar nicht der Meinung, ob dass das notwendig ist, weil du kriegst die Motivation alleine darin, also gerade in dem Case, den wir jetzt hatten, ja, du kriegst die Motivation alleine, indem du den Freiraum gibst, Leuten, dass die Leute erklären können, was sie nervt. Da läuft immer X schief.
Zuzuhören.
Ja? Genau, du hörst zu und nimmst erstmal das Problem auf, weil ganz viele Leute hören ja nicht mal zu, was es für ein Problem gibt. Nummer zwei ist, okay, wir haben irgendeine Maßnahme abgeleitet. Und du musst relativ schnell merken, dass diese Maßnahme auch gemacht wird. Also die muss noch nicht einmal funktionieren, aber die Leute müssen merken, hier gibt's ein Problem, ich habe es artikuliert können und die Organisation arbeitet daran.
Ja, sie reagiert drauf.
Genau, reagiert drauf. Und meistens, auch mit KI, ist es nicht so, dass der erste Schuss sitzt, sondern dann sieht man, ach so, ja, das funktioniert schon, aber der macht jetzt diese Fehler. Oder wenn wir hier schon sind, dann ist es eigentlich Quatsch, dass wir da noch dahinter einen Menschen haben, dann könnten wir ja noch Ding. Das heißt, du lernst an dem Ding, was du machst. Sprich, du musst idealerweise deine Probleme so klein wie möglich schneiden. Mhm. Weil je kleiner das Problem, desto schneller kann ich es lösen, desto schneller sehe ich, ob es funktioniert und habe dann ein positives Feedback. Ich erlebe ganz viele Leute, dass die ein Problem zu groß schneiden. Dann sagen sie, ja, wir machen das Ganze, tauschen wir aus. Ja? Mhm. Und erstens ist der Adaptionssprung, den die Mitarbeiter machen müssen, zu groß. Und zweitens sind deine Kosten zu groß. Also gerade bei KI.
Und es braucht halt scheiß viel Zeit oft, oder?
Und Geld, das ist das Problem. Also das, was ich gerne sage, ist, dass die Leute sozusagen die Kosten pro Fehler reduzieren müssen. Also mach lieber viele kleine Projekte und dann gehen 20 schief, statt ein großes und das geht schief oder halt auch nicht. Ja, wenn es klappt, fein, aber ganz viele klappen halt nicht. Das heißt, sozusagen kleine Projekte machen mit einem, ich will nicht sagen kleinen Budget, aber die Kosten pro Fehler zu senken, ist, glaube ich, aus Unternehmerperspektive das Wichtigste.
Mhm. Ja, mit den Tools, wo du schon gesagt hast, hey, ist es so leicht in Anführungszeichen denn und ist das Bild nicht ein größeres?
Also eins der Sachen, die ich gemacht habe, ist jetzt tatsächlich heute, weil Freitag darf man immer ein bisschen spielen. Wir machen das auch so ein bisschen wie Google, dass du ein bisschen Zeit hast zum Spielen. Selbst der Chef darf spielen, ja, nimmt er sich halt raus, weiß ich nicht. Ich habe mit Retrieval Augmented Generation gespielt. Das heißt, du hast sowas wie ChatGPT. Das ist eine Technologie, die einfach Text produziert. Du stellst dir eine Frage, die sagt irgendwas. Dein Problem ist, dass ChatGPT dein Unternehmen nicht kennt oder deine Prozesse oder dein Wissen und so weiter. Retrieval Augmented Generation heißt, dass du viele Dokumente, die bei dir auf der Festplatte oder in der Firma oder sonst wo liegen, dass du die mit reinnimmst in so ein Chat-System. Aber das Chat-System läuft bei dir zu Hause oder auf deinem Rechner. Das heißt, du machst keinen Microsoft.
Teilst es nicht mit der Welt.
Genau, teilst es nicht mit der Welt, Patent, bla bla bla. Der Microsoft wird nicht schlauer, sondern das läuft zu Hause. Wenn du das machst, dann hast du plötzlich ein System, das mit dir über deine Geschäftsprozesse oder deine Gedankenwelt sprechen kann. Das finde ich ganz cool, weil du dann eben, wie wir letztes Mal gesprochen haben, ein Gefühl dafür kriegst, was das Ding denn eigentlich da sabbelt. Weil du kennst ja offensichtlich die Dokumente, die du da reinfütterst, hoffentlich. Und das heißt, wenn du dann lernst, was das System mit dir darüber spricht, dann kriegst du ein ganz gutes Gefühl, was solche Gen-AI-Tools zumindest können.
Und das gibt's schon. Also jetzt, das hast du zu Hause.
Das habe ich zu Hause.
Das heißt, das hat keine Emotionen? Das hat auch keine Liebe mit dir und so und auch keine Abneigung. Das sagt dir einfach nur ehrlich, was sie da von dir hält, was du da so eingegeben hast.
So weit würde ich nicht gehen. Also Emotionen haben die Maschinen ja eh nicht, aber die können natürlich Emotionen faken. Also das sind ja vortrainierte Modelle, die darauf trainiert sind, Dialoge zu führen. Nur was du machst, ist, du reicherst sie sozusagen mit dem Wissen an, das in deinem Unternehmen vorliegt. Und natürlich, wenn du emotionale Texte hast, nehmen wir mal an, du hast eine Hotline oder ein FAQ oder eine irgendwas, wo Leute sich aufgeregt haben über irgendwas, dann wird das System natürlich auch emotionale Texte produzieren, klar.
Okay. Das machst du zu Hause als Hobby oder teilweise ja auch beruflich. Wir hatten ja auch über deine Söhne gesprochen, zumindest mal kurz, letztes Mal. Machen die was Ähnliches in der Richtung?
Nein. Also die haben so ein bisschen einen Obelix-Effekt. Ja? Also wenn du zu viel Zaubertrank zu Hause, ich baue ja relativ viele Roboter auch und so weiter. Immer wenn Kinder bei uns zu Besuch sind, sagen die, wow, hier stehen lauter kleine Roboter rum. Mhm. Und meine Söhne kennen das halt von Geburt an. Also die wissen, was ich arbeite und was ich mache. Das ist für die normal. Wir haben auch 4 verschiedene VR-Brillen zu Hause, das ist auch für die normal. Andere Kinder kommen her und sagen, ah, ihr habt hier die Quest und so weiter. Mhm. Und meine kennen das und sagen, ja, kenne ich, weißt du, und? So. Also das heißt, bei denen ist es noch nicht so, dass die da proaktiv spielen. Ich finde auch die Technik an sich zu abstrakt. Mhm. Du brauchst immer ein Topic,
ja,
an dem du die Technik reibst. Ne? Also wenn die KI über Fußball mit dir diskutiert und du bist ein Fußballfan, ja. Aber dass du sagst, ich beherrsche jetzt die Technologie so stark, dass ich mal nebenher Fußball mache, das ist ja nicht bei einem Teenager so.
Und du sprichst jetzt von, du spielst. Das finde ich eine spannende Formulierung.
Wie meinst du?
Ja, du sagst, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was du heute gemacht hast, das war für dich Spielen.
Ja, klar. Genau. Also man muss es sich halt so vorstellen, das System, was ich gerade beschrieben habe, das besteht so aus, sagen wir mal, 8 Komponenten oder sowas. Ja, also das muss Texte schneiden, das muss die in Vektoren übersetzen, da gibt es eine Datenbank und so weiter und so fort. Und alle diese einzelnen Elemente kannst du austauschen gegen andere, die etwas Ähnliches machen. Mhm. Das heißt, du kriegst ein Gefühl dafür, was dieses System kann, und dann eigentlich, wenn du das dann professionell machst, musst du jedes dieser 8 Elemente eigentlich austauschen und anpassen auf zum Beispiel einen Business Case, den du halt bei einem Kunden hast oder was auch immer. Mhm. Und ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Technologie kann, weil am Ende ist KI, zumindest die KI, die wir heute, jetzt und hier einsetzen, ist sehr, sehr viel Statistik, Klassifikation und so weiter. Alles mit Statistik ist immer organisch. Das ist nicht, schalte ich ein und funktioniert genauso, sondern wenn ihr ChatGPT die Frage ähnlich formuliert, dann gibt sie eine ähnliche, aber nicht die identische Antwort. Sprich, du musst immer ein Gefühl dafür bekommen, wie dieser Organismus wirklich reagiert, sozusagen.
Das sagst du, man muss ein Gefühl dafür bekommen. Ist ja schon ein bisschen paradox gerade, dass wir jetzt gerade darüber schon über Emotionen gesprochen haben und wir jetzt ja in der Statistik, wo es ja immer auch Wahrscheinlichkeiten gibt und keine absoluten Sicherheiten, wie das Leben allgemein, glaube ich, da dann zu sagen, da musst du dann ein Gefühl entwickeln. Ich finde es, weißt du, ein bisschen paradox.
Nee, finde ich nicht. Du sitzt hier vor einem Bild, das gemalt wird, wo lauter, was, Ferraris oder kleine Rennautos, alte Rennautos sind. Einer meiner Söhne interessiert sich wahnsinnig für Autos, stinkende, knatternde und so weiter. Und da ist es ganz genauso. Wie gehst du mit dem Auto, das kein Gefühl hat, in eine Kurve rein, möglichst schnell, aber so, dass du dich nicht überschlägst? Dafür entwickelst du als Fahrer ein Gefühl.
Ja.
Und so ist es mit KI auch. Du musst ein intuitives Gespür dafür bekommen, ob das Zeug was tut oder nicht.
Ich erinnere, ich glaube, du erinnerst dich auch gerade, gell? Wir hatten ja jetzt auch mal einen Gast, den Thomas, der gesagt hat, er ist ein Cyborg, weil er irgendwann auch gelernt hat, mit seinem Motorrad zu verschmelzen und da praktisch auch nach, in Anführungszeichen, nach Gefühl fährt.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt, wir hätten noch mehr fragen müssen, wie man das sich so fühlt als Cyborg und so, ne, ob das dann auch
als Motorradfahrer.
Ja, genau. Ja. Aber Ramin, du hast mich in der ersten Folge sehr stark erwischt, auch bei Mitarbeitenden, bei Führungen, bei Themen des Ansprechens, bei Tools, die du hast, und wir haben uns ja auch immer die Frage gestellt, diese Generation Z, da sagt man ja nach, dass die nur noch, ich sag mal, die Sinnfrage im Kopf haben, die Sinnfrage bei der Arbeit. Was mich interessieren würde, gibt KI uns auch eine Chance, mit dieser Generation diesen Purpose oder diese Sinnfrage näher zu bringen?
Für mich ist die Brücke, die ich da schlagen soll, echt ganz schön groß, ja, muss ich sagen. Weil, also natürlich gibt es Software auch KI, die Leute coacht oder sowas, ja, oder die Fragen stellt oder so. Aber ich glaube, darauf willst du ja nicht hinaus, sondern sozusagen den, also wenn ich eine Arbeit antrete, den Purpose dahinter zu verstehen. Warum macht diese Firma das? Oder warum ist diese Dienstleistung werthaltig oder wie macht die Firma, in der ich arbeite, etwas gesellschaftlich oder für die Natur etwas Sinnvolles und so weiter. Also sprich, zu verstehen, warum arbeite ich hier und nicht nur macht es mir Spaß. Ich finde absolut, das ist eine richtige Entwicklung, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir uns selber fragen, ich habe halt nur ein Leben und 8 Stunden am Tag arbeite ich oder vielleicht auch ein bisschen weniger, aber eigentlich geht es darum, meine Zeit, meine Tageszeit einzusetzen und dieses Verständnis darüber zu erzeugen, wo ich meine Zeit einsetze, da bin ich total dabei. Die Brücke zu KI zu schlagen, weiß ich nicht. Also es sei denn, KI bringt mich dazu, neue Fragen zu stellen innerhalb von meinem Job, Wissen besser zu verteilen oder mich auch zu inspirieren. Also im Sinne von, hier, die 3 Abwege kennst du schon, aber hier gibt's noch 2. Mhm. Ja, so rum schon. Aber das ist ja was dazu führt, dass ich mehr Spaß am Arbeiten habe und nicht zwingend, ob ich erkenne, dass die Arbeit sinnvoll ist.
Mhm. Wobei vielleicht, also hätte ich die Frage bekommen, hätte ich wahrscheinlich ganz naiv gesagt, hey, diese Ergebnisse der Datenanalysen können mir auch meine eigene Wirksamkeit visualisieren, zeigen, welche Veränderungen mache ich denn mit dem, was ich tue. Und ich finde schon, also je mehr ich lerne über Daten und über die Macht auch von Datenpunkten, von einfach smarten Analysen dann letztendlich, gerade eben so wie das Beispiel von dir vorher mit der Tierkrankenversicherung mit 40 Datenpunkten pro Rechnung. Ich finde schon, dass es ganz erfüllend sein kann, auch schwarz auf weiß oder bunt auf bunt zu sehen, ich mache hier einen Unterschied. Ja. Also wieder dieses Thema Selbstwirksamkeit und das auch gerade nicht in der SQL-Datenbank, also einer Monster-Excel-Tabelle, sondern zu sagen, ich habe einen Chart, ich habe ein Tortendiagramm und ich, also so ähnlich, ja, wenn es auch um Motivation geht, Unternehmensziele runterzubrechen auf Individuen und zu sagen, hey, vielleicht sind es nur 1,5%, aber fuck, es sind 1,5%, die ich mit diesem Deal jetzt hier dem Unternehmensziel uns näher gebracht habe.
Also wir haben mit der Diakonie, ich halt relativ viel Vorträge bei den Kirchen und Diakonien und so weiter, soziale Einrichtungen, weil es mich einfach interessiert, diese Brücke zwischen KI und Kirche oder Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und so weiter zu schlagen. Das ist ja relativ weit. Ne? Sachbearbeiter kannst du immer sagen, wie mache ich den schneller? Fein. Ja? Aber spannend finde ich eben, sagen wir mal, Menschen, die an Menschen arbeiten, was gibt's da für Möglichkeiten? Ja. Und da habe ich tatsächlich in einem meiner letzten Vorträge vorgeschlagen, da muss man ein bisschen Ängste überwinden, also viel, aber ist schon okay, Gedankenexperiment. Was wäre, wenn du eine Pflegekraft bist in einem alten Heim und eine KI schaut dir zu? Also die guckt einfach nur, was du machst. Ja, jetzt unabhängig von Gewerkschaften und Datenschutz und bla bla bla. Einfach nur Gedankenexperiment. Die guckt zu und kann relativ genau beschreiben, was du tust. Also in Text übersetzen, was du tust. Wie fütterst du den Menschen? Wie hebst du den hoch? Wie wechselst du Klamotten? Es eskaliert, weil der ist dement und der schreit dich an. Wie hast du da drauf reagiert und so weiter? Wenn die KI dich beobachten könnte, das aufnehmen könnte, in Text übersetzen könnte und das nicht nur bei dir macht, sondern bei 10.000 anderen Pflegekräften auch, wo es gar nicht darum geht, einen einzelnen Menschen zu tracken, sondern eher zu lernen, wie Menschen miteinander umgehen. Mhm. Und daraus,
mit welchen Effekten auch, ja?
Ja, nicht nur mit welchen Effekten, sondern umgekehrt, es gibt bestimmte Leute, die eine Stresssituation gut gelöst haben und andere nicht so gut. Mhm. Was wäre, wenn ich dieses Wissen so zusammenbringe, dass ich das wieder verteilen kann? Das heißt, eine KI schaut dir nicht nur zu, sondern sagt, in dieser Situation hättest du übrigens auch so reagieren können, weil dann wäre der nicht so ausgeflippt. Oder wenn du ihn unter den Armen packst, dann ist es leichter hochzuheben, als wenn du das nur mit den Händen machst oder solche Sachen. Das heißt, es ist nicht eine KI, die dich kontrolliert oder misst oder sagt, ja, das hast du falsch gemacht, sondern die hilft dir, dadurch, dass sie Wissen von deinen Kollegen eingesammelt hat, in einer 1:1 Situation trotzdem besser zu werden. Mhm. Und wenn so ein Ding zu dir sagt, das hast du richtig gut gemacht, dann kannst du eigentlich diesem Urteil auch vertrauen, weil dieses System hat ganz vielen Leuten zugeguckt und sagt, das ist wirklich effektiv, wie du es gemacht hast.
Oh, das ist ein super Beispiel, weil wir sagen ja oftmals auch, wenn junge Leute reinkommen, wenn wir sagen, was kannst du gut machen, schau dir bei den Erfahrenen was ab, lern von den Guten, lern von denen was besser ist. Ist ja nichts anderes, dass bloß, ich sag mal, ein Tool von ganz vielen lernt und das Gute dann am Ende zusammenfasst, damit man vielleicht die Fehler nicht nochmal machen muss, damit man es leichter versichert. Ja. Ja. Hört ihr es? Philipp, es ist Zeit für Statistiken.
Oh. Ach so, ich dachte, das ist ein Bier. Ich hab's auch gehört.
Nein, wir haben noch kein Bier, wir haben noch ein bisschen, aber Philipp, ja. Du bist der Mann für Statistiken. Hau mal richtig einen raus.
Also ich hau jetzt nicht richtig einen raus, aber wir wollten auch über das Thema Macht und Ohnmacht sprechen. Und wie du auch gerade gesagt hast, John, es sind immer auch Ängste mit verbunden. Und eine ganz aktuelle Umfrage aus dem letzten Jahr, 3/4 aller Befragten sehen KI als Chance, 1/4 aber auch, also auch und auch, als Gefahr. Und jetzt gerade, du hast das Thema Datenschutz jetzt auch schon genannt, beziehungsweise auch so eine Objektivierung vielleicht, wenn man dann eben sagt, hey, ich gehe da selbst in die Pflege rein, wo es, glaube ich, kaum menschlicher eigentlich auch sein kann und intimer, verletzlicher sein kann. Und dafür schätze ich dich ja sehr, neben vielem anderen, dass du das immer auch positiv ins Licht hier rückst. Wie gehst du denn grundsätzlich mit diesen Ohnmachtsgedanken um von Menschen oder diesen Sorgen?
Ich weiß es nicht. Also es gibt so viele historische Beispiele, wo die Leute dadurch, dass sie das Wissen nicht hatten, wie Sachen funktionieren oder was die tun. Also es gibt so ein ganz hartes Beispiel, als Elektrizität eingeführt wurde. Ja, die ist unsichtbar, die kann Menschen töten und so weiter. Da haben die Leute auch Angst gehabt. Ja, und man merkt dann über die Zeit, dass es vielleicht auch bei der Einführung overhyped war. Wir kommen jetzt auch mit Gen AI so ein bisschen so langsam an den Punkt, wo man sagt, hey, die wird nicht alles können und die weiß nicht alles und die kommt nicht in jeden Bereich rein, sondern die Gesellschaft, so wie halt die einzelnen Leute, lernt gerade, was ist denn wirklich realistisch. Und jetzt ist der Hype noch hot, ne? Siehst du an den Börsen und wie viel investiert wird und wir müssen mehr Chips machen, mehr Daten und so weiter. Aber ich glaube, wir kommen zu einem Punkt, wo das sich ein bisschen normalisiert. Und das zweite Thema ist, dass der Facebook und der Amazon und der Microsoft das Zeug beherrschen. Heißt nicht, dass es heute genau auch an deinen Arbeitsplatz kommt. Das heißt, Innovation hat ja eine gewisse Propagierungsgeschwindigkeit, also wie schnell sie jetzt zu dir kommt oder ins Unternehmen oder in einen Prozess und so weiter. Und diese Geschwindigkeit ist ja nicht beliebig hoch. Deswegen, also ich verstehe total die Ängste, aber an der Stelle würde ich fast für einzelne Ängste sagen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ja, das sollte jetzt eigentlich nicht, ja, könnte ein Schlusswort sein, ja. Aber wir haben wieder nicht alle Fragen gefragt, oder?
Ja, aber
einige.
Ja. Du hast ja gemerkt, der Ramin hat jetzt auch Lust auf Bier.
Ja.
Ja, das merkst du ja auch in jeder Aussage. Ja, deswegen.
Jede Aussage.
Kommen wir zum Ende. Wir kommen zum Ende, Philipp. Es ist schon wieder Zeit.
Ja.
Wir freuen uns.
Für die letzte Frage.
Hast du noch eine?
Ja, weil, also ich habe dich ja das letzte Mal gefragt, auf was freust du dich als nächstes? Und da war ja Zeit mit deinen Söhnen. Jetzt mal umgekehrt. Auf was freust du dich denn gerade am wenigsten und sagst, um Gottes Willen, ich würde es am liebsten in die Ewigkeit schieben. Und das, weiß ich, ist eine Herausforderung für dich als positiven, optimistischen Menschen, aber zeig dich mal verletzlich. Was sagst du, hey, boah, na?
Was würde ich in die Zukunft schieben? Das finde ich schwierig.
Also alles, was du machst gerade, macht dir auch Freude.
Also bei mir ist eher so, Ungeduld spielt eine Rolle, weil ganz viele Sachen, von denen ich weiß, dass sie gehen, dauern trotzdem noch, bis sie gemacht werden. Das ist eher mein Thema. Ich bin eigentlich keiner, der wegschiebt. Also ich, vielleicht ist es eher priorisieren oder sowas, aber dass ich Sachen wegschiebe, weiß ich nicht. Ich habe so viel Lust, Sachen auszuprobieren und auch zu sehen, ob die wirklich funktionieren oder nicht. Ich würde gerne in größere Bereiche reingehen. Also eine Frage, die wir diskutiert hatten, war ja auch sowas wie gesellschaftliche Verantwortung oder Unternehmensverantwortung oder Shareholder-Verantwortung im Kontext von KI. Das sind so Sachen, die wir in Angriff nehmen sollten, wo man vielleicht eine Ohnmacht spürt, ne? Weil ich bin kein Politiker. Ich bin in wirklich richtig guten Podcasts und so weiter, ja, mit auch einer vernünftigen Reichweite. Aber trotzdem sind das Dinge, wo wir hingehen müssen. Also es wird nicht reichen, wenn ein Google sagt, don't be evil. Mhm. Sondern ich glaube, wir müssen andere Strukturen haben, wo Menschen, die Aktien besitzen, auch mehr Einfluss haben müssen, wie ein Unternehmen sich wirklich verhält. Ja? Ich weiß noch nicht, wie man das machen kann. Also in kleineren Gemeinschaften kannst du das, aber als Shareholder kannst du es nicht. Und die Macht, die große Firmen mit großen Mengen an Daten und großen Tools, die Milliarden von Menschen erreichen, wo du Wahlen manipulieren kannst und so weiter. Ich würde da gerne zu einem anderen Punkt kommen, wo ich mich nicht auf Politik verlassen muss oder wo ich sage, die EU macht vielleicht das Richtige im Sinne von Verbraucherschutz. Das nützt aber nichts, wenn andere Staaten das eben nicht machen und sozusagen trotzdem schlimme Dinge tun. Das ist was, wo ich eher verzweifle. Also wenn wir über negative Emotionen sprechen wollen, ist das vielleicht eher ein Thema, als dass ich sage, was will ich wegschieben? Ich bin eigentlich kein Wegschieber. Außer Steuererklärung, die. Aber das macht meine Frau.
Gut.
Delegiert.
Da brauchen wir es ja. Steuererklärung.
Genau.
Ja. Hättest du einfach sein können.
Letztes Mal haben wir direkt noch ein Thema abgehakt.
Mit sowas Schönem haben wir letztes Mal aufgehört und jetzt hören wir mit Steuererklärung auf.
Ja, really? Dann haben wir vielleicht noch mal eine nächste Runde. Philipp, schön war's.
Vollgas wieder mal. Herzlichen Dank, Ramin.
Ramin, vielen Dank.
Sehr inspirierend. Okay. Nochmal, ja, also zum einen auch wirklich diese Beispiele zu haben, zum einen Logistik, aber eben auch Pflege. Du hast es, glaube ich, jetzt auch Menschen sehr greifbar gemacht, was KI kann, in sehr konkreten Beispielen und konkreten Bildern. Vielen Dank.
Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, abonniert uns gerne. Ihr findet euch überall, wo es Podcasts gibt. Denkt an die 5 Sterne. Schönen Tag, gute Zeit.
Jawohl.
Danke, mein Freund.
Danke, bis bald. Ciao.
Ja, ciao.
Danke auch.
Herz und Fuß soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.